Paragraph 46 StGB Absatz 1. Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. Absatz 2. Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende, die Gesinnung, die aus der Tat spricht.
Herzlich willkommen zu unserem Beitrag zum Podcast-Projekt des Seminars Über Rechte reden, Rechtsextremismusforschung und Podcasten der Universität Erfurt. Ich bin Clara und werde euch heute gemeinsam mit Kati durch die Folge Rechtsextremismus und Justiz führen.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auch bei der heutigen Folge mit dabei zu sein.
Gerade eben habt ihr Paragraph 46 des Strafgesetzbuchs gehört, welcher sich mit den Grundsätzen der Strafzumessung befasst. Der Wortlaut der Norm verdeutlicht den gesetzgeberischen Willen, aufgrund der Gefährlichkeit von durch Hass geleiteten Straftaten, diesen Taten besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. So besteht die Möglichkeit der Gerichte, die bedeutsamen Umstände zu klären und in der Strafzumessung die genannten Beweggründe und Ziele der TäterInnen besonders zu berücksichtigen. Was passiert aber, wenn diese Motive nicht oder nicht genügend Beachtung finden? Welche Rolle kommt dabei dem Justizsystem selbst zu und welche Möglichkeiten haben zivilgesellschaftliche AkteurInnen? Um diese Fragen soll es heute etwas ausführlicher gehen.
Unseren Schwerpunkt werden wir auf die Frage legen, wie zivilgesellschaftliche Organisationen auf das Problem des Rechtsextremismus in der Justiz wirken können. Dabei werden wir die juristischen Hintergründe in gesellschaftspolitische und soziologische Diskurse einbetten. Denn auch die Justiz existiert nicht losgelöst von gesellschaftlichen Kontexten und Debatten. Wichtig zu betonen ist noch, dass wir keinen Beweis dafür führen wollen, ob das deutsche Justizsystem rassistisch ist. Vielmehr wäre es überraschend, wenn Rassismus in der Justiz überhaupt nicht vorkommen würde. Von dieser Annahme ausgehend stellen wir uns die Frage, wie sich Rassismus in der Justiz artikuliert.
Für heute haben wir euch einiges vorbereitet. Unter anderem haben wir zwei Interviews mit ExpertInnen aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor über deren Erfahrungen, Forderungen und Einflussmöglichkeiten geführt. Zum einen werdet ihr ein Gespräch mit Felix Steiner, der Organisation Mobit, hören. Und zum anderen haben wir mit Charlotte Langenkamp vom Projekt United, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, der Organisation Gesicht zeigen, zu der heutigen Thematik befragt. Beginnen werden wir aber zunächst mit dem Grundlagenteil, in dem wir euch vorab einige relevante juristische Begrifflichkeiten und Prinzipien näher bringen möchten.
Zunächst einmal gilt es, folgende zwei Prinzipien des deutschen Rechtssystems zu erklären: das Mäßigungsgebot und das Prinzip der Verfassungstreue. Das Mäßigungsgebot.
Alle BeamtInnen unterliegen dem Mäßigungsgebot. Für RichterInnen ist dieses in § 39 des Deutschen Richtergesetzes normiert. Der Richter hat sich innerhalb und außerhalb seines Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Daraus ergibt sich eine Pflicht zur Objektivität, zur Neutralität und Unparteilichkeit. BeamtInnen in der Justiz haben ausschließlich die staatlichen Interessen zu vertreten und sind nur dem Recht verpflichtet. Dies birgt jedoch folgendes Dilemma. Auf der einen Seite sind politische RichterInnen erwünscht, welche sich der politischen Tragweite ihrer Entscheidungen im Klaren sind. Auf der anderen Seite sollen Richterpersönlichkeiten ihr Amt politisch neutral praktizieren. Das Prinzip der Verfassungstreue.
Justizierende haben sich sowohl beruflich als auch als Privatperson zur Verfassung zu bekennen und sind durch die Verfassungstreue gebunden. Diesem Grundsatz steht eine politische Aktivität und Mitgliedschaft, auch in möglicherweise durch den Verfassungsschutz beobachtete Parteien oder verfassungsfeindliche Gruppierungen, nicht grundsätzlich entgegen. Eine Verletzung der staatlichen Treuepflicht ist dagegen bei einer Mitgliedschaft einer verbotenen Partei zu bejahen. Insgesamt soll jedoch das konkrete Verhalten der BeamtInnen dafür ausschlaggebend sein, ob ein Verstoß der Verfassungstreue vorliegt oder nicht.
Rassismus im Gerichtssaal umfasst ebenso die potenziell rassistischen Praktiken weiter AkteurInnen der Strafjustiz außerhalb des Saals, wie der Ordnungs- und Ermittlungsbehörden. Wir werden schwerpunktmäßig allerdings nur die Strukturen von drei verschiedenen Parteien in den Blick nehmen. Die Staatsanwaltschaft.
Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, Ermittlungen einzuleiten, um durch schnelle und umfassende Klärung den Rechtsfrieden zu wahren. Dies wird jedoch nicht immer gewährleistet. Aus rechtsstaatlicher Sicht stellen etwa ein unsicherer Tatverdacht oder mangelnde Beweislast durchaus gute Gründe dar, um ein Strafverfahren einzustellen. Problematisch ist jedoch, dass insbesondere in Fällen von politisch, rechts-, rassistisch oder antisemitisch motivierten Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen Staatsanwaltschaften dazu neigen, die Verfahren wegen eines angeblich fehlenden öffentlichen Interesses einzustellen. Begründungsansätze lassen sich in mehreren und teilweise überschneidenden Ursachen finden. Einerseits wird regelmäßig auf den Personal- und Ressourcenmangel verwiesen, zum anderen herrscht nach wie vor in Teilen der Justiz Unkenntnis über Besonderheiten bezüglich der Motivation und Folgen rechtsmotivierter Taten. Die Nebenklage.
Insbesondere im Rahmen der Verfolgung rassistisch motivierter Taten kommt dem Institut der Nebenklage ein besonderer Stellenwert zu. Die Nebenklage bietet Betroffenen die Möglichkeit der aktiven Beteiligung am Strafverfahren und somit der Wahrnehmung ihrer geschädigten Rechte sowie der Durchsetzung ihrer Interessen in der Hauptverhandlung. Ihr kommt das Recht zu, im Gerichtssaal anwesend zu sein, Erklärungen ebenso wie ein Plädoyer vorzutragen, sowie Anträge auf Beweisaufnahme oder Vernehmung von ZeugInnen zu stellen. Vor allem in Fällen, in welchen Hemmschwellen seitens der Strafverfolgungsbehörden vorliegen, die sowohl konsequente Ermittlungen als auch die Feststellung rechter Motive betreffen, können Betroffene und ihre AnwältInnen mittels der Nebenklage Einfluss auf Prozessverlauf und Ausgang nehmen. Die RichterInnen.
Die bisher öffentlich bekannt gewordenen Fälle rechtslastiger Amtsführung von Richterpersönlichkeiten sind verschwindend gering. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit darüber hinausgehen. RichterInnen nehmen eine zentrale Rolle im deutschen Rechtssystem und somit auch in unserer Demokratie ein. Ihr Wort hat Gewicht. Deswegen ist der Einfluss der bekannt gewordenen Einzelfälle auch trotz geringem Interesse der Öffentlichkeit nicht zu unterschätzen. Der resultierende Einfluss ist durchaus maßgeblich für die Rechtsprechungspraxis, selbstredend für die Betroffenen und darüber hinaus auch für das Vertrauen der Bevölkerung in das Justizsystem. Auch kommt in Fällen nicht zu verkennende Bedeutung zu, da Kritik an RichterInnen aufgrund ihrer Position sowie einem großen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauensvorschuss selten geübt wird. Einerseits führt rechte Rechtsprechung zu Schwächung, Verharmlosung oder gar Kriminalisierung von linken, rassifizierten oder geflüchteten Personen. Dies bedeutet eine Bedrohung und Beschneidung des Rechts auf ein ordentliches und faires Verfahren und kann zu Resignation und Misstrauen in staatliche Institutionen führen. Andererseits bedeutet die Toleranz gegenüber rechten Ideologien den Schutz der TäterInnen und der Verbreitung ihres menschenverachtenden Gedankenguts. Nachdem die juristischen Grundbegriffe und Abfolgen jetzt erklärt sind, wollen wir darüber sprechen, wie sich rechte Ideologien im juristischen Arbeitsalltag zeigen.
In der Öffentlichkeit werden oft diejenigen Fälle diskutiert, in denen einzelne Personen in machtvollen Positionen eindeutig rechtsextremen Ideologien folgen und dies sich relativ deutlich auf ihre Arbeit auswirkt. Gesellschaftlich werden solche Fälle dann meist als Einzelfälle relativiert und wenig darüber gesprochen, wie rechte Ideologien in der Justiz dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit schaden. Das hängt auch damit zusammen, dass JuristInnen in der breiten Öffentlichkeit unkritisch als unantastbar und stets neutral wahrgenommen werden.
Diese Einzelfälle stellen ohne Frage einen interessanten Untersuchungsgegenstand dar. Hier wollen wir allerdings einen anderen Fokus setzen und vielmehr darauf schauen, wie die Justiz strukturell durch rechte Ideologien geprägt ist. Dafür haben wir uns den Aspekt des Rassismus genauer angeschaut. Obwohl zur rechten Ideologie noch weitere Versatzstücke menschenfeindlicher Haltung gehören, wie Homophobie oder Sexismus.
Rechte Ideologie ist deswegen gesamtgesellschaftlich weit verbreitet, da sie nicht nur von Menschen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild geteilt wird. Rechtsextreme Ideologie ist weiter verbreitet als der organisierte Rechtsextremismus und nicht beschränkt auf Personen, die ihm angehören. Der Versuch, Rechtsextremismus einschließlich seiner brutalen Angriffe als Randgruppenproblem darzustellen, verkennt, dass rechte Ideologie im Zentrum der Gesellschaft verankert ist. Was bedeutet es nun, dass Rassismus strukturell in unserer Gesellschaft verankert ist?
Die neuere Rassismusforschung versteht Rassismus als historisch kontingentes Ordnungsprinzip in westlichen Gesellschaften, das heißt als gesellschaftliches Machtverhältnis und nicht als individuelles, böswilliges Vorurteil. Dieses Machtverhältnis basiert auf der polarisierenden Unterscheidung in Wir und Ihr und schreibt sich in Denken und Handeln fest.
Rassistische Denkmuster können sich aber nicht nur durch ein Überlegenheitsdenken äußern, sondern finden sich auch in einer Blindheit für die eigene, privilegierte Position. Diese Blindheit entsteht aufgrund der strukturellen Verankerung des Rassismus in unserer Gesellschaft, die dafür sorgt, dass Privilegierung oder Abwertung als scheinbar natürlich und selbstverständlich wahrgenommen werden. Struktureller Rassismus, der in unsere Gesellschaft eingeschrieben ist, kann wie folgt beschrieben werden.
Der strukturelle Rassismus bezieht sich auf das ökonomische, soziale wie kulturelle Gefüge der Gesamtgesellschaft. Er ist organisations- wie institutionsübergreifender Natur und manifestiert sich weitgehend unabhängig von den sozialen Akteuren. Den Normen, Wertorientierung sowie Regeln der Gesellschaft ist er inhärent und stellt ein auf Dauer angelegtes Verhältnis rassistischer Ungleichheit dar, dessen systemische Wirkung durch die alltägliche Anwendung von Gesetzen und Vorschriften sowie darauf basierende Handlungen produziert wird.
Struktureller Rassismus stellt jedoch nur eine Ebene des Rassismus dar. Mit ihm verzahnt ist institutioneller Rassismus, der existiert, weil Praktiken gesellschaftlicher Institutionen Hand in Hand gehen mit gesellschaftlich verankertem Wissen.
Ein Bild, das die Wirkung von Rassismus in der Justiz besonders gut beschreibt, ist das des Weißen Gerichts als Raum, der People of Color unverständnisvoll oder sogar feindlich gegenübersteht. Das Weißsein des Gerichts zeigt sich unter anderem in der regelmäßigen Negierung von Rassismuserfahrungen, der Solidarisierung mit weißen TäterInnen, der Unfähigkeit, Rassismus in klaren Worten zu adressieren, der Bagatellisierung von rassistischer Gewalt und Diskriminierung und nicht zuletzt in fehlender Empathie.
Die Terminologie des weißen Justizsystems ist relativ bildlich zu verstehen. JuristInnen in Deutschland sind eine sehr homogene Gruppe, die vorwiegend weiß und christlich sozialisiert ist. Vor allem die machtvollen Positionen der RichterInnen und StaatsanwältInnen sind ganz überwiegend weiß besetzt. People of Color treten vor Gericht häufig nur als Opfer oder TäterInnen auf. Wie kommt diese Homogenität zustande?
Die Ursachen liegen wiederum in rassistischen Strukturen, die People of Color benachteiligen. Ihnen fehlen systematisch die Möglichkeiten, die entsprechende Ausbildung zu erhalten, um eine Karriere im Rechtssystem zu beginnen. Außerdem tragen Mikroaggressionen und Alltagsrassismus in der Justiz dazu bei, dass People of Color sich beruflich nicht in der Justiz verwirklichen.
Die fehlenden Erfahrungen mit Rassismus beeinflussen das defizitäre Rassismusverständnis, das in der Justiz vorherrscht. Die Benennung von Alltagsrassismus hat keinen Platz, sondern wird als persönliche Beleidigung aufgefasst. Außerdem werden teilweise rassistische Motive als Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit angesehen, selbst wenn sich die Taten gegen in Deutschland geborene Menschen richten, wodurch subtil eine Exklusionslogik verstärkt wird.
Es fehlt ein Verständnis dafür, dass vorurteilsmotivierte Gewalttaten anders eingeschätzt werden sollten als gewöhnliche Gewalt. Das ist der Fall, da vorurteilsmotivierte Straftaten oft als sogenannte Botschaftsverbrechen nicht nur die einzelnen betroffenen Personen angreifen sollen, sondern gleichzeitig allen weiteren Angehörigen der marginalisierten Gruppe ein abwertendes Signal senden wollen. Diese Zusammenhänge werden aber in Gerichtsverfahren oft nicht berücksichtigt, wodurch eine vollumfängliche Kontextualisierung der Tat verloren geht.
Darüber hinaus beobachtet man oft eine Mitschuldzuschreibung an Betroffene von rechter Gewalt. Schon während der Ermittlung kommt es dazu, dass in den meisten Fällen Aussagen weißer, deutsch sprechender TäterInnen und ZeugInnen priorisiert werden. Die Glaubwürdigkeit der Aussagen von People of Color wird allein aufgrund rassistischer Zuschreibungen angezweifelt. Und bei der Thematisierung ihrer Erfahrungen mit Diskriminierung vor Gericht wird ihre Wahrnehmung der Situation allzu oft heruntergespielt und seitens weißer RichterInnen abgetan.
Dieses Nichtsehen von Rassismus schiebt die Verantwortung, Diskriminierung zu erkennen und vor Gericht zu erklären, auf Betroffene ab, die in ihrer Position am Ende doch kaum ernst genommen werden. Wenn jedoch Klagen aufgrund einer Leugnung der Bedeutung von Rassismus für die Tat abgewiesen werden, führt das dazu, dass für Betroffene kein effektiver Rechtsschutz besteht.
Der institutionelle Rassismus in der Justiz zeigt sich also vor allem über unhinterfragte Vorverständnisse und entfaltet so eine mittelbare Wirkung vor Gericht. Der juristische Anspruch an Objektivität kann nicht erfüllt werden, da die gesellschaftlichen Verhältnisse, die vielen Alltags- sowie Gewaltsituationen zugrunde liegen, nicht einbezogen werden.
All das führt dazu, dass Gerichte als weiße Orte beschrieben werden können. Sie sind Orte des Risikos für People of Color, erneut Diskriminierung zu erfahren und durch offenen oder verdeckten Rassismus gedemütigt zu werden. Wie kann das Rechtssystem nun zu einem Ort werden, der Rassismus klar benennt und seine Wirkungen begreift?
Die notwendigen Schritte zur Beantwortung solcher dringenden Fragen verfolgen diverse AkteurInnen, so unter anderem unabhängige politische Organisationen sowie Antidiskriminierungsstellen und Opferberatungen. Deshalb werden wir nun an zwei verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen Fragen zu ihrer Rolle, ihrem Engagement und ihren Forderungen stellen.
Für diesen Podcast hatten wir die Chance, mit Felix Steiner von Mobit, der mobilen Beratung in Thüringen, und Charlotte Langenkamp vom Projekt United, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, der Organisation Gesicht zeigen, zu sprechen. Beide Organisationen setzen sich in ihrer Arbeit unter anderem mit dem Themenkomplex Rechtsextremismus und Justiz auseinander. Mobit ist seit Anfang der 2000er aktiv und verfolgt dabei zwei verschiedene Ansätze, wie Felix Steiner beschreibt.
Wir sind dafür da, Menschen zu unterstützen, die sich gegen die extreme Rechte engagieren wollen, um es ganz plastisch zu machen. Also beispielsweise, wenn irgendwo eine Neonazi-Gruppe ein Haus kauft und die Anwohner dagegen protestieren, wenn es eine Demonstration gibt oder wenn es Rechtsrockkonzerte gibt und ähnliches, dann unterstützen wir die Leute und helfen ein bisschen bei der Einordnung, gucken, was man gemeinsam für Proteste machen kann. Das ist unsere Hauptaufgabe, also die Beratung. Und der zweite Teil, den wir machen, das ist dann vor allen Dingen auch im Bereich Fortbildung und Veranstaltungen, Vorträge etc. Und da haben wir sehr viel mit Justiz und Polizei zu tun und alles natürlich immer auf den Themenbereich Rechtsextremismus fokussiert.
Der Verein Gesicht zeigen, der seinen Sitz in Berlin hat, fokussiert sich wiederum auf Kampagnenarbeit, Bildungsarbeit und die Prävention von Rechtsextremismus. Charlotte Langenkamp arbeitet dort als Referentin für Rechtsextremismus und Justiz. Vor allem das Projekt United, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, setzt sich mit diesem Thema auseinander.
Und United, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, ist ein Projekt von Gesicht zeigen. Wir verstehen uns als eine interdisziplinäre Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, Rechtsextremismusprävention und der Justiz. Das heißt, wir sehen unsere Aufgabe vor allen Dingen darin, die Fachdebatte zum juristischen Umgang mit Rechtsextremismus zu fördern und zu begleiten. Außerdem verschiedene Akteure miteinander zu vernetzen und ja, sowohl die Fachöffentlichkeit, die Öffentlichkeit als auch die Justiz für diesen Themenkomplex Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
In den Interviews haben wir mit beiden auch darüber gesprochen, wo sie mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit ansetzen.
Wir sehen schon einige Herausforderungen im juristischen Umgang mit Rechtsextremismus und schauen dann eben, okay, also was sind da genau die Leerstellen, aber welche Stellschrauben und Lösungsansätze gibt es eigentlich auch?
Zentral für die Aufarbeitung von Rechtsextremismus und rechter Gewalt vor Gericht ist die Anerkennung der menschenfeindlichen Ideologie, die als Motiv hinter konkreten Taten steht. Mit diesem Tatmotiv können rechte Gewalten eingeordnet werden.
Aber wir sehen, dass oft die Frage danach, ist Gewalt Teil extrem rechter Ideologie? Und wenn Neonazis losgehen und Leute angreifen, die nicht in ihr Weltbild passen, das können Obdachlose sein, das können politische aktive Menschen sein, alternative Jugendliche, das können Homosexuelle sein, das können Menschen sein mit einem Migrationshintergrund, völlig egal. Dann wird oft nicht gesehen, dass Gewalt sowieso ein immanenter Anteil oder ein immanenter Teil extrem rechter Ideologie ist. Und selbst wenn dann keine Hitlergrüße gezeigt werden oder irgendwelche rassistischen Beleidigungen fallen oder sozialdarwinistische Beleidigungen etc., dass trotzdem dieses Tatmotiv, vor allen Dingen wenn man Menschen hat, also Neonazis, die eklatant schon vorbestraft sind, die aktiv sind in der Szene, die jahrelang propagiert haben, dann wird oft dieses Tatmotiv nicht anerkannt. Das ist natürlich deswegen ein Problem. Erstens, weil es um eine Gerechtigkeitsfrage für die Opfer geht. Warum sind sie überhaupt angegriffen worden? Das ist oft sehr unbefriedigend dann für die Menschen. Und zweitens, weil eben diese Tatmotive auch strafverschärfend wirken.
Um rechte Taten und TäterInnen zu erkennen und rechte Ideologie zu verstehen, braucht es in der Justiz vor allem Wissen. Dieses Wissen hat auch mit den persönlichen Erfahrungen von RichterInnen, StaatsanwältInnen oder anderen JustizbeamtInnen zu tun, die, wie wir bereits besprochen haben, in Deutschland eine sehr homogene Gruppe darstellen.
Die Justiz ist ein undiverses Feld. Es braucht mehr Diversität. Es braucht aber vor allen Dingen aus unserer Perspektive JuristInnen, die diskriminierungssensibel und diskriminierungskritisch sind und die sich auch einfach ihrer Position in der Gesellschaft bewusst sind. Ja, also die irgendwie selbst reflektieren können, was sie für eine machtvolle Position haben und dass sie in den meisten Fällen auch eine relativ privilegierte Position in dieser Gesellschaft haben. Dass wir sehen, es braucht mehr mehr Wissen. Es braucht mehr Fachwissen über Rechtsextremismus, über Rassismus und Antisemitismus in der Justiz.
Wie deutlich geworden ist, können Wissen und Sensibilität auch bei weißen Personen dafür sorgen, rechte Ideologien und rechte Gewalt ernst zu nehmen und Betroffenen empathisch zu begegnen.
Ist quasi diese Frage, ob Justiz nicht divers genug ist, das ist wahrscheinlich ein Teil des Problems, ja. Das würde ich für Thüringen schon so sehen, denn das ist ja auch eine Frage, welche Erfahrungen haben Richterinnen, Richter, Staatsanwälte und Staatsanwälten mit diesen Diskriminierungssachen. Ich würde es aber nicht nur darauf zurückführen, weil wie gesagt, es gibt ja Urteile, die sehr empathisch gefasst werden, wo die Opfer gehört werden. Es geht ja bei unserer Kritik, das ist dann vor allen Dingen auch Kritik, die von unserer Partnerorganisation ESRA kommt, gibt es ja vor allen Dingen auch die Bitte, endlich mit den Opfern vernünftig umzugehen, die zu hören, deren Stimme zu hören, ernst zu nehmen, wie die diese Angriffe einordnen. Das findet ja statt. Aber sicherlich dürfte auch die fehlende Diversität in der Justiz da eine Rolle spielen, ja.
Damit zivilgesellschaftliche Organisationen aber überhaupt ihre Perspektiven in die Justiz bringen und an die Personen in machtvollen Positionen herantragen können, braucht es aus dem juristischen System heraus auch Offenheit und Kommunikationsbereitschaft. Ohne eine grundlegende Bereitschaft zum Diskurs wird es für AkteurInnen außerhalb der Justiz schwierig, Veränderungen anzustoßen.
Wir würden sagen, dass es gibt durchaus Menschen, die in der Justiz, die sehr offen für dieses Thema sind. Aber tatsächlich ist das nicht unbedingt die breite Mehrheit. Wir sehen schon, dass die Justiz ein relativ geschlossenes System ist und dass es gar nicht so einfach ist, für uns als zivilgesellschaftlicher Player da guten Zugang zu finden, da reinzukommen. Vor allen Dingen, weil wir selbst eben auch keine JuristInnen sind. Also wir selbst kommen aus der Rechtsextremismusforschung und aus der Rechtsextremismusprävention. Das heißt, es macht es durchaus, also da gibt es durchaus Fallstricke. Und wir sehen eben, dass so strukturelle Veränderungen in der Justiz schwierig sind und auch lange dauern. Wir sehen auf jeden Fall, dass es politisch durchaus Veränderungswille gibt und dass sich auf der Ebene einiges getan hat, vor allen Dingen im Umgang mit Hasskriminalität.
Hier besteht auch weiterhin Potenzial, die Diskurswege zu verbessern. Und so ist eine Forderung, die Felix Steiner an die Justiz stellt, folgende.
Ich würde mir von der Justiz, soweit ich das sehe, ein bisschen mehr Diskussionsbereitschaft wünschen. Die ist manchmal da in Teilen. Wir versuchen das auch mit Tagungen und so weiter anzustoßen. Aber quasi so, es will niemand was Böses, aber wir müssen doch konstruktiv sprechen können über Probleme, die wir sehen. So, das muss möglich sein.
Und auch der Appell von Charlotte Langenkamp geht in eine ähnliche Richtung, wenn sie darüber spricht, welche Einstellung in der Justiz nötig wäre.
Wir brauchen schon auch einen Bewusstseinswandel in der Justiz, weil natürlich müssen Juristinnen auch annehmen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass es wichtig ist, sich dazu fortzubilden. Wir brauchen natürlich auch in der Justiz einen klaren Wertekompass, dass jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus abzulehnen ist und dass es keine private Meinung vom Kollegen ist, sondern dass es Menschenverachtung ist.
Dennoch sehen beide Organisationen auch, dass sich in der Justiz Dinge bewegen und verändern. Ob durch Tagungen, Fortbildungen oder anderweitige Sensibilisierung, es finden Auseinandersetzungen mit dem Thema Rechtsextremismus und rechte Ideologie statt, die auch in juristischen Entscheidungen und Urteile Eingang finden.
Also man muss auch immer sehen, dass man nicht in eine Kollektivverurteilung der Urteile fällt. Das ist auch deswegen wichtig, weil man ja an den Urteilen, die gut sind oder an den Urteilen, die vernünftig begründet sind, sehen kann, dass es möglich ist. So, und das finde ich, muss man immer im Hinterkopf behalten.
Und auch der politische Wille zur Veränderung zeigt sich darin, dass Gesetze geändert werden, um rechtsmotivierte Gewalt adäquat zu behandeln. Der parlamentarische Gesetzgeber hat veranlasst,
dass antisemitische und rassistische Motive ja als strafverschärfend ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden sind und jetzt ganz aktuell tatsächlich ja auch frauenfeindliche und Gewalt gegen Homosexuelle auch noch dazukommen soll.
Zivilgesellschaftliches Engagement kann diesen Prozess der Veränderung unterstützen und begleiten, etwa mit Bildungsangeboten für angehende JuristInnen.
Es ist sehr schwierig, JuristInnen für dieses Thema wirklich zu erreichen. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt entschlossen, tatsächlich noch eine Nummer oder ein bisschen vorher anzusetzen und Jura-Studierende als Zielgruppe zu erreichen und eben diese Themen, uns dafür einzusetzen, dass diese Themen an Universitäten behandelt werden und dass diese Themen Teil vom Jurastudium werden, dass diese Themen Teil von juristischen Ausbildungen werden und natürlich dann im Idealfall auch Teil von der juristischen Fort- und Weiterbildung werden.
Und auch öffentlicher Druck und gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit zeigen immer wieder Wirkung. Mobit unterzeichnete Anfang des Jahres 2022 gemeinsam mit anderen Organisationen ein Forderungspapier an die Thüringer Justiz, mit dem auch eine öffentliche Wirkung erzielt werden sollte. Felix Steiner erläutert uns den Hintergrund eben dieses Forderungspapiers.
Ich glaube, man muss den Kontext sehen der letzten Monate in Thüringen. Und der ist, dass es ganz verschiedene große Neonazi-Verfahren gab, wo die Strafen und auch sozusagen der Ablauf der Prozesse aus unserer Sicht eine Katastrophe waren. Ganz von weg zu nennen ist natürlich der Prozess rund um den Überfall in Ballstedt 2014. Der Prozess hat sich über Jahre gezogen. Es war ein unfassbar brutaler Überfall von organisierten Neonazis auf eine Kirmesgesellschaft. Und am Ende, aufgrund von Formfehlern und so weiter, gab es einen Deal mit den Neonazis zum Schluss, wo alle für diesen brutalen Überfall mit Bewährungsstrafen rausgegangen sind, deutlich unter dem Strafmaß des ersten Prozesses. Und das war natürlich für viele Menschen in Thüringen, nicht nur für die Betroffenen, ein Riesenskandal. Und aufgrund dieser Situation haben wir uns entschieden, mit verschiedenen anderen Organisationen zusammen einen Appell zu richten an die Justiz, ja, öffentlich, weil wir finden auch, dass in einem demokratischen Rechtsstaat muss man solche Sachen auch öffentlich diskutieren und sehen auch manchmal ein bisschen die Schwierigkeit, dass immer alles gleich als schlimmer Angriff gesehen wird. Aber wir wollten natürlich auch unser Statement, unsere Sicht auf die Dinge, auch eben das, was unsere Beratungsnehmenden aus dieser Richtung denken und ihre Sicht darauf ist, eben zur Debatte stellen und eben diese Kritik auch öffentlich üben. Ja.
Wie genau öffentliche Debatten tatsächlich etwas verändern können, zeigt das Beispiel des Richters Jens Meyer aus Sachsen.
Tatsächlich gibt es ja auch Beispiele, die zeigen, dass erst durch zivilgesellschaftlichen Druck und Öffentlichkeit machen überhaupt Sachen in Bewegung kommen. Wie ein Beispiel, das Anfang des Jahres, erinnern sich vielleicht auch noch einige dran, war ja in aller Munde die Diskussion um Jens Meyer, einen ehemaligen AfD-Abgeordneten, rechtsextremen Hardliner der Partei, der ins Richteramt zurückkehren wollte nach Sachsen. Das sollte ja irgendwie mehr oder weniger einfach klammheimlich so geschehen. Und erst durch den Druck der Öffentlichkeit und vor allen Dingen durch den Druck der Zivilgesellschaft hat ja auch die Politik erst gemerkt, okay, das geht so nicht und wir müssen irgendwie schauen, was haben wir für Möglichkeiten, Rechtsextreme in der Justiz, rechtsextremen Richtern irgendwie Einhalt zu gebieten. Der Umgang der Politik an diesem konkreten Fall hat gezeigt, dass das Problem Rechtsextreme in der Justiz irgendwie sehr unterm Radar ist und dass sich bis dahin kaum jemand damit auseinandergesetzt hat.
Für solche Erfolge benötigt es allerdings ein breites Bewusstsein und Diskussionen, die gesamtgesellschaftlich geführt werden. Wir alle können dazu beitragen und sollten dabei auch über den eigenen Tellerrand schauen. Zivilgesellschaftliches Engagement ist in der Demokratie, in der wir leben, unerlässlich.
Brauchst du mehr zivilgesellschaftliches Engagement? Für Thüringen haben wir in den letzten Monaten, hier seien genannt die Omas gegen Rechts, die ja die Petition beispielsweise gestartet haben, kein Deal mit Nazis. Da gibt es schon einiges. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr für Thüringen gesprochen, dass wir jetzt nicht Organisationen hätten, die das unterstützen und die immer wieder darauf aufmerksam machen, sondern dass so die breite Öffentlichkeit da nicht mitzieht. Das interessiert wenig Leute. So, das betrifft mich nicht, also jetzt so als normaler quasi Mensch in meinem Alltag. Und deswegen kämpfen da die engagierten Organisationen oft alleine so an der Front. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also man bräuchte mehr Menschen, die das auch wahrnehmen und die sich dafür einsetzen und vor allen Dingen eben auch einsetzen für Leute, die davon betroffen sind, die eben nicht sie selber sind.
Das waren zwei sehr interessante Interviews. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unsere beiden GesprächspartnerInnen. Es war sehr spannend zu sehen, dass und wie der Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und der Justiz bereits existiert und wie nötig und auch fruchtbar diese Debatten sind.
Wir haben in dieser Folge Forderungen und spannende Ansätze gehört, die an die Justiz adressiert werden. Klar geworden ist, ein Wandel in und aus der Justiz heraus ist unerlässlich. Sie ist und sollte auch veränderbar sein, da ihr eine zentrale Rolle ebenso wie Verantwortung in der Bekämpfung von Rechtsextremismus zukommt. Und bereits jetzt zeigen Beispiele wie ein Fall aus Baden-Württemberg, bei dem 2016 22 StrafverteidigerInnen beim leitenden Oberstaatsanwalt Bedenken gegenüber einem durch rassistische Äußerungen aufgefallenen Kollegen äußerten, worauf ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, dass Teile der Justiz ihre Rolle im Kampf gegen Rechtsextremismus ernst nehmen.
Soziale AkteurInnen können diesen Prozess kritisch beobachten, fördern und in Zusammenarbeit mit der Justiz unterstützen. Es bedarf einer starken Rolle der Zivilgesellschaft, um Rassismus und andere menschenfeindliche Ideologien als strukturelles Problem in der Justiz, ebenso wie auf allen Ebenen jedes gesellschaftlichen Teilsystems zu unterbinden. Deutlich wurde, dass Rassismus keine individuelle Einstellung oder Ausnahmeerscheinung ist, weshalb es unerlässlich ist, sich mit Nachdruck und Kommunikation, Kooperation und Transparenz in und mit der Justiz zu bemühen, um erfolgreich nachhaltige Verbesserungen zu erreichen.
Darüber hinausgehend ist es erforderlich, dass das Rechtssystem die multikulturelle Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. Es ist von größter Bedeutung, den Zugang für People of Color zum Justizsystem als Arbeitsfeld zu verbessern und ihre aktive Beteiligung in der Justiz zu fördern.
Es bedarf einer sensiblen, aufmerksamen und geschichtsbewussten Justiz, in welcher die Perspektiven der Rassismusforschung nicht nur zur Aufklärung verwendet werden, sondern auch in der juristischen Auslegung Beachtung finden. Eine Justiz, die vorurteilsgeleitete Motive eindeutig bestraft, zeigt, dass Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und weitere Formen von menschenverachtenden Einstellungen in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren haben.
Letztlich gilt es auch aus den Interviews festzuhalten, dass Forderungen nicht nur an die Justiz, sondern auch an die Gesellschaft generell formuliert werden. Es stellt einen fatalen Fehler dar, bei Rechtsextremismus, egal ob in der Justiz oder in anderen gesellschaftlichen Strukturen, wegzuschauen. Somit gilt es sich auch in der Gesamtgesellschaft, einschließlich des Justizsystems, von Solidarität, Sensibilität und Respekt leiten zu lassen, für ein demokratisches Gemeinwesen.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir nicht die Intention verfolgen, die Legitimität juristischer Unabhängigkeit und Arbeitsweise grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern auf Leerstellen aufmerksam zu machen und Perspektiven zu ergänzen, um gemeinsam eine gerechtere Rechtsprechung zu ermöglichen.
Diese Thematik wird uns sicherlich noch weiterhin beschäftigen. Wir werden in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren sehen, welche Entwicklungen stattfinden werden. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen und hoffen, dass sie euch gefallen hat.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Das war's von uns. Macht's gut.